Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ciao, Bella. Du bist noch in Italien, Doro, glaube ich.
Ja.
Und ich bin in, pass auf, Achtung, Wuppertal. Gruß auf Wuppertal.
Ach, vielen herzlichen
Dank. Keine
Herrenboutique
mit dem Papst aufgemacht habe.
Das ist ja schön. Wie läuft's in Wuppertal? Was ist so los?
Du, da ist noch alles, die Wupper läuft nicht über. Ich bin tatsächlich Schwebebahn gefahren und vor allen Dingen, ich war gestern im Schwimmbad in Wuppertal, weil ich habe ja Achilles und mit Achilles kann man nicht laufen und deshalb muss ich schwimmen. Und weißt du, wie das große Schwimmbad hier heißt, neben der historischen Stadthalle?
Nee.
Das ist die Schwimmoper. Das ist echt cool. Und das ist so ein, weiß ich nicht, 50er Jahre, 60er Jahre Gebäude, so ein, fast so ein Stadion und das heißt tatsächlich Schwimmoper.
Ach,
also habe ich gestern sozusagen alles mit einmal verbunden, bin mit der Schwebebahn gefahren, bin in die Schwimmoper gegangen und habe dann zum zweiten Mal nochmal Beethovens 9. mit Herrn Haselböck gehört. Aber das reden wir gleich.
Ach.
Was machst du in Bella Italia? Trinkst du immer noch dein Aperol is out, hast du mir letztes Mal erzählt, dein anderes Gesöfter? Hältst du Pegel?
Das ist, glaube ich, hier, das gehört hier einfach so zum It's a Lifestyle. Das gehört also dazu. Ja. Aber tatsächlich ist es so, wenn man mittags mal mit dem einen oder anderen Kollegen, mit der Kollegin essen geht, da wird ganz selbstverständlich das Glas Wein dazu gedruckt. Ich habe das ein-, zweimal gemacht. Ich sag dir, das geht gar nicht. Also ich kann das einfach nicht.
Tagsüber geht es auch gar nicht mehr bei mir.
Nachmittags.
Aber ich war hier mitten in Wuppertal, gibt's einen Italiener, da war ich gestern mit dem Leiter des Beethovenhauses mit Malte Böcker essen.
Ja.
Und da gibt's so kleine perverse Schinken und Dingsbums. Das ist wie in Italien. Wuppertal in Italien ist hier.
Wuppertalien.
Also ich weiß nicht mehr, wie er heißt, sonst hätten wir Perlen in Wuppertalien. Ja, auf Google Maps, weißt du, wie hier der Burger King heißt?
Nee.
Whopperland. Wuppertal.
Mensch,
Wuppertal.
Ja, also
nee, so heißt es. Wuppertal, so, oh Gott, jetzt versaue ich den Witz schon.
Ja gut, also in Italien, wie gesagt, ich bin hier, naja, du weißt ja, wie es ist, wir haben ja wahnsinnig viel Urlaub und also ungefähr 3 Monate im Jahr und nein, natürlich nicht, aber ich bin hier in Florenz mal wieder bei einer italienischen Stiftung, die ein ganz interessantes Nachwuchsprogramm für junge Sänger hier schon aufgebaut haben und jetzt auch weiterentwickeln. Und da wollte ich dir auch von erzählen. Ich habe mir in den letzten Tagen und Wochen natürlich einige Gedanken gemacht, also etwas sortiertere Gedanken in Strategiegesprächen über Nachwuchsförderung oder wie fördert man eigentlich junge Künstler. Und ich weiß nicht, ob wir damit jetzt gleich einsteigen wollen, aber wir können auch erstmal so ein bisschen mit.
Lass uns erstmal vielleicht ganz kurz mit etwas, was alle interessiert. Mit der wichtigsten Meldung der letzten Woche sollten wir vielleicht kurz anfangen.
Ja.
Eins der teuersten Konzerthäuser der Welt und der wahrscheinlich technisch innovativsten musste kürzlich ein Konzert unterbrechen, die Elbphilharmonie Hamburg, weil es Feueralarm gab, weil in der 13. Etage ein Geschirrspüler kaputt war. Und so musste Kent Nagano aufhören zu dirigieren. Und das zeigt doch wunderschön, wie in Millionen Investitionen in Technik, dann doch ein kleiner Geschirrspüler ein Konzert kaputt machen kann. Fand ich irgendwie eine lustige Meldung.
Ja, aber da sieht man mal, die Systeme funktionieren. Ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Monaten, als wir in Augsburg waren, gab es, glaube ich, in Augsburg auch einen Feueralarm oder es musste die Vorstellung abgebrochen und die Leute evakuiert werden, weil ein Rauchmelder anging und es stellte sich heraus, dass jemand in seiner Jackentasche, in der Jacke, die in der Garderobe hing, seine Pfeife nicht richtig ausgemacht hat.
Nein.
Ja, und die, cool. Die dann in der Tasche so weiter rumgequalmt hat. Ist aber eigentlich ganz schön gefährlich. Also, oh.
Ja, da rücken dann vor allen Dingen alle Polizeieinheiten
ja,
an.
Ja, ne? So und Feuerwehr und alles.
Wir hatten das mal im Puppentheater in Salzburg, genau. Da haben wir so gedreht und eigentlich alle Brandanlagen ausgemacht für die Zeit des Drehs, bis auf eine, weil wir hatten da so Qualm, so Eisqualm, so, weißt du, so,
ja, damit
das ein bisschen geiler aussieht. Und plötzlich liefen durch die Szene und durch den Filmdreh einfach so 20 mit Gasmasken maskierte Feuerwehrleute, weil die kommen dann sofort im Großeinsatz, ne? Weil da irgendwie, dann denken die Theater, Brand, alle Kräfte hin. War aber auch nichts damals.
Naja, aber.
Naja.
Gut.
Also, es dauerte eine Stunde, dann konnten die wieder weitermachen. Also, von daher, ja, alles gut. Dann können wir jetzt über Nachwuchs reden.
Ja, also tatsächlich, lass uns doch mal anknüpfen an den Podcast von letzter Woche. Ich habe natürlich mir auch das Gespräch mit Lisa Jobt angehört, was du geführt hast.
Ja.
Und
Es ging um die Tarifverträge, ne?
Genau.
Nur ganz kurz, um euch nochmal mitzunehmen, könnt ihr nachhören, ja.
Und das ist schon ganz spannend, weil du hast ja an einer Stelle, glaube ich, sie auch gefragt, naja, in anderen Ländern ist es ja ganz anders, da gibt es ja gar keine festen Beschäftigungsverhältnisse oder keine, wie es dann auf Englisch immer so schön heißt, Fest Positions. Also so lustig, sie werden dann natürlich auch die deutschen Begriffe mit übernommen schon. Und
Blitzkrieg und Fest
oh
Positions,
Gott, nein. Aber ja, genau so. Und da und es ist tatsächlich so, also
Entschuldigung.
auch die jungen Sängerinnen und Sänger, die hier ja auch aus aller Herren Länder hier sind, die wollen natürlich alle nach Deutschland. Und ich frage mich schon, also da gibt es schon sehr, sehr wenig Bewusstsein dafür, dass es einfach ein super schwerer Job ist. Also trotz dieses scheinbar sicheren Hafens. Und ich frage mich immer, wie kann man denn da auch ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen, dass man eben nicht, so wie Lisa Job sagte, dann einfach sich für seine eigene Exzellenz so verantwortlich fühlt und immer nur denkt, es liegt jetzt an mir. Und also, dass man auch ein Bewusstsein für strukturelle Situationen schaffen kann. Also unter welchen Bedingungen arbeitet man denn dann? Also es ist, ich weiß nicht, also da habe ich viel drüber nachgedacht
Ich
in letzter Zeit.
ich fand es auch ganz interessant, weil das Gespräch oder die beiden Positionen, auf der einen Seite der Leiter des Deutschen Bühnenvereins, Broster, und auf der anderen Seite eben dieser Jobt als Vertreterin der Gewerkschaften, subsumiert sich das dann doch auf einen ganz normalen Tarifstreit heraus, finde ich, dass sie eben sagt, naja, in anderen Ländern mag es schlechter sein, aber hey, das heißt ja nicht, dass es bei uns trotzdem miserabel sein muss, ja, wenn das Gut schon schlecht ist, das reicht uns eben nicht. Und Broster, der argumentiert aus seiner Sicht und sagt, naja, wenn wir andere Verträge haben, dann kriegen wir überhaupt gar keine Leute in Festanstellung. Also wir wollen lieber diese mittelmäßig gute Festanstellung haben, als gar keine, die unseren finanziellen Etat sprengen würde. Und ich glaube, das ist eigentlich so die Subsumierung des ganzen Streites, ja. Und das finde ich auch interessant, weil ich glaube, es gibt ja neben der Sicherheit und neben der Familiengeschichte einer Festanstellung, denn ja, natürlich, also jeder Rauswurf, der ja jedes Jahr passieren kann, bedeutet ja, muss mit dieser ganzen Familie wieder irgendwo anders hintingeln. Ja, das ist ja wirklich keine Sicherheit, und das sagt Lisa Jobt jetzt zu Recht, es ist totaler Sozialstress, dem man da ausgeliefert ist, vor allen Dingen, wenn zwei Künstlerinnen in einer Familie sind. Und auf der anderen Seite natürlich das Verständnis auch für den Broster, der sagt, ey, das ist alles schon so teuer und dieses System, was wir uns leisten, ist einmalig in der Welt. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Ne? Und ich glaube aber auch das Zweite noch, dass viele Leute aus dem Ausland auch gerade nach Deutschland kommen für diese Festanstellung, ja,
Festposition, ja,
weil
genau.
das, ja, Festposition, weil das nicht nur eine Sicherheit ist, sondern weil das natürlich auch für die künstlerische Entwicklung wahnsinnig wichtig ist. Das war vor 30, 40 Jahren. War das normal, dass du erstmal 5, 6, 7, 10 Jahre an einem Stadttheater bist und alle Rollen durchsingst, bevor du dann deine Solokarriere, Montserrat Caballé und so weiter und so fort, wir haben das so gemacht, machst? Das gibt es ja kaum noch. Heute ist Stadttheater ganz oft eben auch Fest Position und du willst dann da irgendwann bleiben, in Aachen, in Düsseldorf, in Dresden oder in irgendwo. Ne?
Ja, also ich weiß aber gar nicht so richtig, also kann man das wirklich guten Gewissens dann so empfehlen? Also ich kann dir das gar nicht sagen. Also ich bin da total zwiegespalten und hin und her gerissen. Auf der anderen Seite kannst du ja auch nicht sagen, such dir einen anderen Job. Also, und ich denke, auch diese Argumentationslinie, die du jetzt ja nochmal so kurz umrissen hast zwischen Carsten Broster und dieser Job, so, ich glaube, man ist schon auf dem falschen Dampfer, wenn man das so binär sieht. Also entweder das eine oder das andere. Ich glaube, dann hat man einfach schon verloren. Wenn man sich nicht wirklich auf mehrere Optionen, mehrere Wege, mehrere Möglichkeiten versucht, nicht nur zu einigen, sondern die zu entwickeln, dann wird es einfach schwierig. Also zu sagen, ja, also entweder haben wir gar keine Festanstellungen mehr oder wir nehmen die mittelmäßigen und versuchen, die so ein bisschen anzupassen oder an den Schrauben zu drehen. Ich glaube, es ist schwierig. Das ist genauso schwierig wie
Wie ist
die Diskussion, wollen wir das Stadttheater renovieren oder das Schwimmbad? Also ich glaube, das ist einfach.
Wie ist denn deine Erfahrung aus dem neuen Stimmenwettbewerb, Doro? Also du hast ja dauernd mit diesen jungen Sängerinnen und Sängern zu tun. Ich habe das Gefühl, dass auch diese Festanstellung gar nicht mehr immer von jedem unbedingt das Ziel ist, sondern dass viele es inzwischen auch schaffen. Also gerade in diesem Jahrgang, den wir jetzt hatten, ja, also wenn ich beobachte, was die alle so machen, da ist ja kaum jemand in Festanstellung, sondern die versuchen auch ganz andere Karrierestrategien. Die haben ihre eigenen Konzepte, die haben ihre eigenen Vorlieben, die gehen sozusagen von Theater zu Theater und bauen ihre Karriere dann doch ganz anders auf als in einer Festanstellung. Und das funktioniert ja auch. Wie ist deine Erfahrung da?
Also der aktuelle Wettbewerb läuft jetzt ja gerade. Jetzt sind gerade Live-Auditions, also Vorauswahlrunden und so
Ja.
weiter. Aber aus dem, was ich in den letzten Jahren beobachten konnte, kann ich dir da nur bedingt zustimmen, weil
Ja.
die jungen Sängerinnen und Sänger im Grunde, klar, ist das so eine Mischung aus Freelancing und projektbasiertem Arbeiten und dann mal hier eine Mucke und dann Opernprojekt und so weiter. Aber die suchen schon alle. Also die suchen nach einer Agentur, also nach einem Künstlermanagement.
Ja, Agentur ist inzwischen, glaube ich, viel wichtiger als ein Opernhaus für viele, ne?
Ja, aber die Agentur ist ja, also für einen jungen Sänger oder eine junge Sängerin ist ein Agent ein Booking Agent. Das ist ja
Genau.
kein Personal Manager. Also die müssen sich ja um alles andere, und das ist auch sehr viel nicht klar, einfach selber kümmern. Um ihre Steuern, um ihre Finanzen, um ihr Zeitmanagement, um ihre Reisen, um was auch immer. Das macht eine
So wie
Agentur nicht.
ich.
Ja, ja, richtig. Also die verschaffen dir Zugang zu Auditions, für natürlich für Projekte, aber eben auch für Festanstellungen. Also es ist schon, ich habe schon das Gefühl, dass das immer noch bei sehr vielen jungen Sängern erstmal das ist, was sie suchen. Und ich muss auch sagen, es macht ja auch Sinn, zum Karriereeinstieg in einem Haus zu sein und da Bühnenerfahrung zu
Aber ich
kriegen
glaube,
und so
gerade
weiter.
bei Agenturen, es gibt ja inzwischen viele Sängeragenturen, die dann auch genau das Gegenteil machen, also die Leute nicht in eine Festanstellung bringen, sondern wirklich diese Sänger von Haus zu Haus, ich sag's das blöde, vermarkten, ja. Also wenn man das sieht, ist eine Agentur eigentlich schon inzwischen zu einem Sidestep auf jeden Fall von einer Festanstellung geworden. Also da gibt es schon viele
Ja.
Künstlerinnen und Künstler, die heute hier, heute da. Also die Agentur ist schon der erste Ansprechpartner inzwischen vor dem Haus, ja.
Ich weiß nicht, ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Also natürlich begleitet eine Agentur einen
Na,
Sänger in
früher bist
den.
du als Sängerin nach Wuppertal gegangen, hast da vorgesungen, bist angenommen worden und warst erstmal 3 Jahre oder 4 Jahre oder 5 Jahre in Wuppertal. Ja? Und heute suchst du dir als junger Sänger schon eine Agentur und die sagt dann, da ist ein Don Giovanni in da ist ein Le Nozze di Figaro in da und die verkauft sozusagen deine Rollenengagements. Und das ist sozusagen dein Ansprechpartner im Gegensatz zu dem einen Haus, in dem du einen festen Hafen hast. Also ich glaube, das ist bei ganz vielen Karrieren inzwischen so.
Ja, aber dass du erstmal nach Wuppertal ins Ensemble kommst, da musst du erst zum Vorsingen eingeladen werden. Und das wirst du.
Ja, aber das sind ja viele gar nicht. Es waren ja viele gar nicht im Ensemble, die inzwischen überall reüssieren. Also eine Chen Reis, mit der ich gestern gesprochen habe,
Ja.
ich glaube nicht, dass die irgendwo fest im Ensemble war vorher. Oder war die in der Wiener Staatsoper mal kurz? Kann sein. Aber die lebt einfach von Auftritten an unterschiedlichen Häusern.
Ja,
Ja?
das ist
Und
auch
zwar seit
am
jeher.
Ende lukrativer, sowohl für den Künstler, die Künstlerin, wie auch für die Agentur. Das stimmt natürlich schon. Aber für jemanden, der in diesen Job einsteigt, ist natürlich ein Anfängervertrag oder, ich sag mal, vielleicht ein Opernstudiovertrag und eine Übernahme dann so, also sagen wir mal, ein Anfängervertrag im Ensemble für ein paar Jahre, schon nach wie vor noch ein guter Start. Und je nachdem, wie man sich dann entwickelt, dann fängt man an zu gastieren, irgendwo einzuspringen vielleicht und so entwickelt
Genau, das
sich
ist
das
die
weiter.
klassische
Genau.
Karriere, wie es früher war. Genau, ja,
Naja, aber
genau.
so läuft es heute
Halte ich auch für wichtig. Aber
zum Beispiel auch mal.
das muss ein Haus auch vorhalten, ja. Und das hält ja ein Haus halt kaum noch vor. Also ich weiß, dass in Bremen früher, da war das Ensemble wahrscheinlich doppelt so groß wie jetzt. Und natürlich gehörte dazu, dass die Soubrette langsam zu einem dramatischen Sopran wurde, dass man Rollen ausprobieren konnte, dass man auch Nebenrollen mal an einem Abend übernehmen musste. Das gehört natürlich alles zum Stadttheaterausbildung dazu. Und natürlich ist das eine Stimmschule, die wahnsinnig groß ist. Übrigens, das Gleiche gilt ja auch für Dirigenten und Dirigentinnen. Früher war das normal, dass du diese Erfahrung an einem Opernhaus, also weil nichts kompliziert ist, komplizierter als Oper sammelst und erstmal 3, 4, 5 Jahre an so einem Opernhaus bist, um den Tanker da zu koordinieren. Heute bist du jung, vielleicht sogar weiblich, und dann kannst du dich gehst du von einem Dirigat zum nächsten und dirigierst mit 22 alle Sibelius-Symphonien.
Also was man beobachten kann oder was ich wahrnehme, ist, dass die junge, nachwachsende Generation sozusagen, die sind bereit, wirklich alles zu tun, um auf einer Bühne zu stehen. Und die wollen einfach auf diese Bühne. Klar, das ist ja auch, darauf haben die ja hingearbeitet seit Jahren und hinstudiert. Und das ist so ein, das ist, finde ich, auch eine Gefahr. Und dann zu sagen, dass sie nicht alles annehmen und alles machen. Und dann, klar, haben sie eine Eigenverantwortung. Gleichzeitig sind sie aber auch jung. Und dann fragt man sich, sind nicht die Menschen, die sie engagieren oder anstellen, vielleicht auch in der Verantwortung, jemanden, sage ich mal, der einen, und das ist jetzt nicht erfunden, jemanden, der einen Opernstudio-Vertrag an einem großen deutschen Haus hat, dass diese Person 13 Rollen in einer Spielzeit hat. Und zwar, weißt du, lauter so kleine, ich sag mal nichts, wo man so ein bisschen reüssieren kann. Eine so mittlere, würde ich sagen.
Und da, ja, und aber Agenturen sind da nicht viel besser. Nee, warte mal kurz. Wenn ich sehe, wie die ihre Dirigenten durch die Welt schicken. Ja.
Ja, nee, das ist jetzt was anderes. Ich meine jetzt, dass jemand in einem Haus, wenn ich sage, ich habe ein Nachwuchsförderprogramm, ein Opernstudio-Programm und ich habe da junge Sänger, dann baller ich die nicht zu, als, ich sag mal, das ist im schlechtesten Fall so ein cheap working contract. Die auf jede Bühne, natürlich ist das irgendwie interessant, aber die müssen in jeder Produktion dann irgendwas singen, kleine Dinge und ich weiß nicht, Vorstellungsanzahl, wie hoch die ist, dann ist es auch fraglich, ob das für eine Stimmentwicklung wirklich gut ist, das zu machen. Quer durch die Musikgeschichte, da alle möglichen kleinen Rollen, das sind noch nicht mal Fachpartien oder irgendwas. Also ich habe so das Gefühl, die sind dann so da, das ist Verfügungsmasse, die werden dann eingesetzt für die kleinen bis mittleren Partien, wenn es gut läuft. Aber so richtig um die Stimmentwicklung kümmert sich da nicht.
Nein, das hat früher der GMD gemacht, der sich ein Ensemble zusammengesucht hat und genau wusste und auch mit Sängerinnen und Sängern besprochen hat, da wollen wir hin, lass uns das noch machen zwischendurch. Ja klar, nein, das ist weg. Aber das ist lustigerweise auch bei den Agenturen ja weg, das würde ich sagen. Also wenn du zu einer Agentur gehst, da geht es dann eben auch ganz oft, wir haben ja einen Podcast mal drüber gemacht, könnt ihr auch nachhören, gibt es natürlich Ausnahmeagenturen, die das gut machen, aber es gibt eben auch viele, die einfach, ja, schnell verkaufen wollen. Und du siehst das selbst ja bei großen Sängerinnen und Sängern. Also die Karriere von Rolando Villazón, bin ich ganz sicher, hätte auch länger dauern können, hätte er eine Agentur gehabt, die ihn nicht so verheizt hätte.
Ja? Kann ich nicht. Also ich glaube, kann ich nicht beurteilen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Aber wie gesagt, da gibt es auch, sag mal, bessere und schlechtere. Und da muss man eben genau hingucken. Also was erwarte ich von einer Agentur? Also das ist eben auch so eine Sache. Hauptsache, ich habe einen Agenten oder eine Agentin. Nein, du musst diese Person oder die Agentur auch mit steuern. Die Verantwortung für deine Karriere hast am Ende du. Also das kannst du nicht einfach in die Hände von einer Agentur legen. Und das ist einfach wahnsinnig schwierig, dass am Anfang einer Karriere, wenn man einen Fuß in die Tür kriegen will, wenn man einfach auf die Bühnen möchte, wenn man sich ausprobieren will, wenn man auch noch jung ist, gesund ist, Kraft hat, da schon so diesen Weitblick zu haben dafür. Und das ist... da gibt es auch Riesenversäumnisse übrigens in den Hochschulen, da überhaupt eine Awareness zu schaffen für diese Art von, also für diese Aspekte einer Karriere. Ja.
Was machen wir jetzt daraus, um Schlussstrich erstmal drunter zu ziehen? Wir verfolgen weiter die Tarifverhandlungen. Wir plädieren dafür, dass es eine Selbstverantwortung gibt. Das finde ich auch interessant, dass Broster auch gesagt hat, na, viele Häuser arbeiten ja schon jenseits des Tarifvertrages und sind da viel besser aufgestellt. Wo man sagt, ja, glaube ich, aber andere Häuser halt auch nicht. Ja?
Naja,
deshalb braucht es da natürlich Regeln.
Was machen wir draus? Ich würde sagen, wieder den Blick auf die Künstlerinnen und Künstler nehmen mehr. Ich weiß, dass es natürlich geht es immer ums Geld und es ist immer, wird viel benötigt, es ist immer wenig da oder zu wenig da und das muss da drum gerungen werden, aber nicht zu vergessen, dass das am Ende darum geht, einen Ort zu schaffen, ich glaube, wie Lisa Jobt auch gesagt hat oder weiß nicht, du im Gespräch mit ihr, ich weiß nicht mehr genau, wer von euch beiden, wo man gerne arbeitet, also wo man gerne ist oder wo es attraktive Arbeitsbedingungen gibt und jetzt nicht nur vom Äußeren.
Wo man sich auch künstlerisch deshalb entfalten
richtig,
kann.
Richtig, ja, genau. Also wo es, dass es wieder mehr darum geht, ein Ensemble wirklich zu entwickeln. Also das und auch die Frage nach, wie kann ich Nachwuchsprogramme, die an Häuser angedockt sind, wie kann ich denn die Entwicklung von Nachwuchskünstlern wirklich mitverantwortlich gut begleiten und wirklich sehr nachhaltig begleiten. Das ist so ein bisschen... Das sind so die ersten, die unter die Räder kommen, meiner Meinung nach.
Also, wenn ihr verhandelt, Leute da draußen, beide Seiten, denkt erstmal an die Künstlerinnen und Künstler und checkt nochmal, was ihr da leisten könnt und machen könnt. Ich bin in Wuppertal, weil ich
was
habe...
Was hast du heute mit Wuppertal, Axel?
Ja, Wuppertal fasziniert mich. Also, ich weiß auch nicht, warum. Aber ich bin hier wegen der Feierlichkeiten zum 200. Jubiläum der 9. Sinfonie. Ich weiß nicht, ob du da was von mitgekriegt hast. Arte hat übertragen die vier Sätze aus vier unterschiedlichen Städten. Paris, Mailand, Leipzig und Wien. Sozusagen eine Sinfonie mit vier europäischen Ensembles, so der Geist Europas. Hier in Wuppertal hat das Beethovenhaus Bonn organisiert eine Rekonstruktion der Uraufführung der 9. Sinfonie.
War die in Wuppertal oder warum in Wuppertal?
Ja, die war in Wuppertal. Beethoven, der wichtige Wuppertaler. Nein, die war natürlich in Wien. Aber eigentlich sollte es in Bonn stattfinden. Aber Bonn hat, wie wir ja wissen, keine Beethovenhalle. Also dieses Konzerthaus ist noch immer nicht gebaut, weil da ja irgendwelche Feuerlüftungsdings und was weiß ich was. Also
Geschirrspüler?
Who knows, wann das da, Geschirrspüler, genau, wenn das da mal irgendwann fertig wird. Deshalb hat man die historische Stadthalle in Wuppertal, übrigens ein tolles Gebäude, genommen als Austragungsort und es wurde rekonstruiert. Das Uraufführungsprogramm, das ist total spannend. Das ist erst Weihe des Hauses und dann drei Teile aus der Missa Solemnis. Dann ist erstmal schon eine gute Stunde vorbei, also fast anderthalb. Dann hat man hier eine Pause gemacht, damals gab es keine, wurde noch danach die ganze 9. Sinfonie gespielt. Das ist schon,
also herzliche was, Grüße an den Chor, klar. Viel Spaß.
Ja, herzliche Grüße an die Solisten, an den Chor. Ja. Also da wird dir erstmal klar, und das überleg dir mal vor 200 Jahren mit diesen Instrumenten, also das ist echt schon Wahnsinn. Und das war schon interessant, das zu hören. Ich war zweimal drin. Beim ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es echt noch ein bisschen geklappert, weil der Chor steht in dieser historisch rekonstruierten Form auch vor dem Orchester, was es natürlich für den Dirigenten wahnsinnig schwer macht, das ganze Ding zu koordinieren. Und das, manchmal hat man gedacht, vielleicht haben sie auch historisch informiert tatsächlich nur diese zwei Proben gehabt, die damals das Beethoven-Orchester
warum war das so?
In Wien auch hatte.
Warum war das so?
Was?
Dass der Chor vor
den Chor da vorne hinzustellen? Ich glaube, das war Tradition, das weiß ich nicht, musikwissenschaftlich kann ich es nicht begründen, aber diese Aufstellungen waren, glaube ich, für Beethoven total wichtig. Ich habe diese Hasselböck Resound Beethoven, heißt ja dieses Konzept, da habe ich Wellingtons Sieg einmal gesehen und das hat er auch historisch rekonstruiert und da wurden sozusagen Teile des Orchesters wirklich in unterschiedliche Foyer-Teile ausgelagert, so war das damals und dann wurden Türen geöffnet und du hattest wirklich so einen Dolby Surround Sound, dieser Schlacht von Waterloo und dachtest, du bist im Kino, ja, also wie Avantgarde das damals schon war und gedacht wurde und was Beethoven sozusagen außerhalb der Partitur noch in Aufstellung von Räumen, Musikinstrumenten mitgedacht hat, das ist echt gigantisch, ja, das ist wirklich gigantisch. Die haben da nicht einfach sich hingesetzt und gespielt, sondern die haben da echt eine crazy Show draus gemacht.
Naja, und diese Konzerttradition, die wir ja heute noch haben und an der sich ja auch viele die Zähne ausbeißen, diese sehr bürgerliche Konzert, man geht ins Konzerthaus und sitzt dann da in diesem klassischen Schuhkarton und guckt dann vorne, was auf der Bühne passiert. Wann ist die entstanden? Anfang 19. Jahrhundert. Nee, nicht Anfang, oder? Vielleicht Mitte?
Ja, wahrscheinlich. Ja, mit diesen ganzen Bauten von Konzerthäusern. Ne? Also Mitte 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Grand Opera dieser Zeit, ne? Genau. Ja, und das finde ich interessant schon, weil ich habe dann nochmal reingeguckt, auch in dieser Arte-Übertragung, kann man übrigens auch noch nachgucken. Und das ist dann ganz interessant, dass du auf der einen Seite dieses historische Ensemble vom Haselböck hast, das wirklich in dieser Hanoncourt-Tradition versucht, das Alte zu rekonstruieren, aber immer mit dem Geist des Neuen. Und das funktioniert auch wirklich. Das ist ja eben nicht, ist ja nicht mit Kerzenschein und Dings, sondern das ist so eine. Hanoncourt hat das mal so toll gesagt, es gibt immer Entwicklung von Fotomaschinen mit Fotoapparaten, zum Beispiel mit dem Digitalen, aber gute Fotografen machen halt immer noch eigentlich so eine Art Kamera Obscura-Fotos oder nehmen noch die alte Hasselblatt, ja, weil die einfach das High-End war und du kannst mit einer technischen Entwicklung von Musikinstrumenten zwar irgendwie besser spielen und mehr Töne spielen, aber du kannst sozusagen die Griffigkeit nicht mehr erzeugen, die alte Instrumente haben. Und also, was ich sagen will, ist, wenn du Peter Popelka mit den Wiener Symphonikern im letzten Satz der 9. bei Arte hörst, ist das echt ein berauschender, wow, 2024 High-Tuned Orchestra Sound, wo du sagst, geilomat, also der haut dir die 9. da sowas von um die Ohren, das ist echt groß. Und genau das Kontrastprogramm haben wir hier in Wuppertal gehört, kann man übrigens auch nachhören beim WDR-Stream, also geht man einfach auf den WDR und streamt das. Und das ist genau das Gegenteil davon. Und beides, finde ich, hat eine totale Bedeutung und steht viel besser nebeneinander als vier unterschiedliche große moderne Orchester. Vielleicht wäre das für Arte interessanter gewesen, dieser moderne alte Aufführungspraxis und die moderne Aufführungspraxis nebeneinander zu stellen. Mhm. Ich finde, da gibt es unglaublich viele Erkenntnisse, wie groß die Spannbreite von Interpretationen sein kann.
Ja. Das macht die Musik dann auch wieder auf eine andere Art interessant. Ja, so, und wenn man so denkt, kennt man ja alle schon und das macht man jetzt mal für den schönen Feierabendgenuss. Aber ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Also, und man kann das in den jeweiligen Mediatheken, hast du gesagt, nachhören, weil ich kriege hier ja in Bella Italia hier kein deutsches Fernsehen. Ich hatte den Fernseher hier auch noch kein einziges Mal an, wirklich nicht.
VPN.
Und ansonsten ist das hier ja in Florenz auch alles ein, man muss schon sagen, ein großes Museum. Aber es ist trotzdem auch schön und inspirierend, was für eine Bedeutung Kunst in so einer Stadt hat. Und hatte natürlich, oder immer noch hat. Also das ist eine total besondere Atmosphäre hier. Und umso klarer wird einem dann auch, anknüpfend an das Thema, was wir gerade hatten, dass Kunst und Künstler Raum für Entwicklung brauchen und auch sicheren Raum. Ja? Also das wird einem hier so deutlich wie an wenigen anderen Orten, würde ich sagen. Ja, aber spannend.
Und diese beiden Konzerte, für mich noch so der Abschluss ist, du kannst wirklich eine Ausfahrt machen in einem alten Jaguar Oldtimer oder sowas oder in einer Ente, ja. Und du kannst aber auch mit einem neuen Porsche fahren und beides macht wahrscheinlich viel Spaß. Ja? Und das ist, glaube ich,
Was würdest du nehmen?
Naja, für die Ausfahrt würde ich schon die Ente nehmen.
Echt?
Es sei denn, ich muss ganz weit weg. Ja, ich bin nicht so ein Porsche-Mann.
Oh, ich weiß, dass mein Vater früher aus nostalgischen Gründen hatte er immer noch hatte er immer noch so eine alte Ente in der Garage, so die er so, ne, so. Und das fand er irgendwie ganz toll und hat die dann im Sommer, ist er dann auch mit der dann rumgefahren und das hat ihn, glaube ich, so an Jugend- und Studentenzeiten und so erinnert, ja? Fand er ganz toll und ich weiß, dass ich das als...
Noch so eine selbstgedrehte Chick da im Mund, genau.
Ja. Also, dass ich das als Teenager super peinlich fand, wenn mein Vater mich irgendwo abgeholt hat in dieser Ente. Ich weiß noch, dass ich das ganz schlimm fand. Fand ich total peinlich.
Cringe.
Ja, ja, ich hätte auch
gesagt, Herr Nordbrink, mein Lateinlehrer, der hatte immer einen Citroën, der noch so mit, wo die Lichter sich sozusagen in die Richtung der Fahrt gelenkt haben. Und,
und diese gelben Lichter, geil, die hatten auch so gelbe Scheinwerfer, ne?
Ich finde es schon ganz geil.
Ja.
Also ich muss sagen, hätte ich die Wahl zwischen einer Karajan und einer Hanankur-Aufführung, würde ich immer die Hanankur-Aufführung nehmen. Ja? Also ich finde, die ist einfach lebendiger, da spüre ich noch Leben. Auf der anderen Seite jetzt hier diese großen modernen Orchester, das ist natürlich schon dieser Wumm, der dahinter steckt, ist auch geil. Na, es ist halt beides geil. Es ist einfach ein Tag so.
Ja, ja, genau.
Aber wenn wir schon über Florenz und Investitionen der alten großen Kulturförderer reden. Mir sind diese Woche noch so drei Standorte aufgefallen. Das eine ist die Oper Düsseldorf. Mhm. Da sollte entschieden werden, gibt es einen Neubau. Die CDU in der Stadt hat gesagt, ja, wir wollen diese Oper jetzt neu bauen. Das muss sowieso saniert werden. Wir reißen die alte ab und bauen am gleichen Ort eine neue. Die Grünen sagen, nö, das machen wir mal ganz schön nicht, weil die Kassen sind klamm und vielleicht geht es auch noch in den Park, wenn das größer wird. Das wollen wir jetzt überhaupt nicht mit der neuen Oper. Alles hing an der SPD und die SPD sagt, eine neue Oper nur, wenn es auch Wohnungsbau gibt. Wir verschieben das Ganze mal. Also Düsseldorf hat seinen Opernneubau erstmal verschoben. Mhm. Köln baut schon um, aber musste seine Eröffnung wieder reißen, weil dieses Haus einfach nicht fertig wird. Die Kosten inklusive Ausweichquartier belaufen sich inzwischen auf 1,2 Milliarden Euro für den Theaterneubau. Mhm. Das muss man erstmal im Steuerzahler überhaupt irgendwie klar machen. Mhm. Und gleichzeitig wurde in Rostock der Spatenstich gestartet für ein ebenfalls sehr teures neues Theater. So, und jetzt ist die große Frage, werden wir es mittelfristig, weil das ist ja nur der Anfang der Geschichte, also diese ganzen Opernhäuser in Deutschland, die alle in den 50er, 60er Jahren nach dem Krieg wieder gebaut oder restauriert wurden, die sind jetzt baufällig. Ja? Mhm. Die müssen jetzt überall renoviert werden. Wir sehen das in Stuttgart, wir sehen das in Frankfurt und dann eben Düsseldorf, Köln,
Rostock. Ja, nicht nur renoviert, Rostock, ich würde sogar sagen saniert. Ja.
Genau, ja, und das ist nämlich, sehen wir jetzt in Köln, da wird saniert, ja, und wir merken, das ist dann viel teurer, als hätte man das Ding abgerissen und Neues gebaut, ja, wo man sozusagen klar hätte auch planen können. Wie gehen wir damit um? Ja? Wie vermitteln wir den Menschen da draußen, weil du eben schon Schwimmbad und Oper gesagt hast, in Köln 1,2 Milliarden. Sind da die Grünen eigentlich richtig in Düsseldorf, die sagen, ey, warte mal, lass uns nochmal unsere Prioritäten checken, Opernhaus oder doch irgendwie erstmal Stadtentwicklung? Ist da die SPD richtig, die sagt, wenn Opernhaus, müssen wir uns aber auch sozialen Wohnungsbau leisten? Da bin ich total aufgeschmissen gerade. Und da sind wir in einer Legitimations...
Ja, genau, das ist das, was ich meinte. Wenn man anfängt, das Frage, eine gegen das andere und in diesem, dieses Entweder-Oder oder in dieser, in so einer binären Diskussion zu landen, haben alle verloren, würde ich behaupten. Was ja noch ein ganz anderer Aspekt ist, weil du gesagt hast, die Grünen, ich habe es jetzt nicht verfolgt, was genau in Köln die sagen, aber es ist ja auch ein total... In Düsseldorf ist es ja auch ein wahnsinnig wichtiges Argument, oder nicht nur Argument, sondern eine Leitlinie der grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die mit ihrer Green Culture Anlaufstelle direkt am Bundeskanzleramt angedockt bei ihr, da ja auch schon
übrigens
mal...
Übrigens, sehr schöner Leserbrief, den wir gekriegt haben letztes Mal. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber irgendjemand hat geschrieben, ich bin nicht mit allem einig, aber notfalls Blame It und Claudia Roth, da war er auf meiner Seite und nicht auf deiner. Das fand ich eine sehr lustige Zuschrift, die wir gekriegt haben. Ich habe jetzt leider den Namen nicht, aber herzliche Grüße gehen raus. Das war sehr lustig.
Ach, zum Thema, ja, ich glaube, das hattest du mir zugeschickt, genau. Aber dass es da eben auch um Nachhaltigkeitsaspekte geht und nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von, welche Materialien werden verwendet und, sondern wie ist überhaupt der ökologische Fußabdruck, sondern auch eine Sanierung dahingehend, dass die Energiekosten, die ja auch weiter gestiegen sind, die auch eine wahnsinnige Belastung für die Häuser sind, dass sie, also dass man da Alternativen findet, beziehungsweise nicht einfach so weitermacht wie bisher. Also da braucht es ja auch neue Konzepte. Das ist ja dann nochmal ein anderer Bedarf zusätzlich zu, ich sag mal, veralteter Bühnentechnik oder Brandschutz oder frag mich nicht was, ja. Also ich denke, das sind so, das zu vermitteln, dann nochmal, dass man eben die Dinge modern oder energetisch oder mit Aspekten des Klimaschutzes sinnvoll auch sanieren muss.
Aber die Leute gehen ja schon auf die Barrikaden, wenn sie 1,2 Milliarden hören, ne? Das ist wirklich eine große, also ich glaube, das ist ein großes Thema, was man sich strategisch überlegen muss. Und ja, ich glaube schon, dass da auch dieses energetische...
Ja, aber es ist vielleicht auch ein bisschen eine populistische
nachhaltige
Debatte, weil ich meine, wer weiß denn schon, klar, 1,2 Milliarden ist eine Riesensumme und da schluckt man, denkt so, was für ein Opernhaus oder für ein Theater? Aber du weißt doch gar nicht, also wer ist denn da im, ich sag mal, wer ist denn so tief im Thema, dass er jetzt wüsste, was andere städtische Projekte Kosten im Vergleich.
Und ja, aber ich glaube, die Glaubwürdigkeit geht verloren, indem gerade Oper Köln, indem einfach ein Plan gemacht wird und dann erwartet man ja, dass das irgendwie gecheckt wird. Das ist ja das Elbphilharmonie-Problem. Ja? Und dann heißt es, ah ja, wir bauen das und dann dauert das aber doch länger. Und dann sagt man, okay, ein bisschen länger ist nicht schlimm. Und dann dauert das noch länger und dann wird das nochmal verschoben und nochmal verschoben. Und irgendwie hat man den Eindruck, was wird da eigentlich geplant, Leute? Also wie geht ihr eigentlich mit unseren Geldern um? Ja? Ein Projekt, das ein paar Millionen kosten sollte, kostet jetzt eine Milliarde. Hallo? Ja? So kann ich kein Haus bauen bei mir zu Hause. Ja? Und ich glaube, das ist, was die Leute, und finde ich schon dann auch zu Recht, irgendwie auf jeden Fall mal kurz stutzig macht.
Ja, auf jeden Fall. Da braucht es auch Kommunikation und Erklärungs...
Genau.
Auf jeden Fall.
Und das glaube ich, ist etwas, was... Also ich habe das in Düsseldorf nur von außen verfolgt, aber eben auch da so eine Vehemenz wieder, das stimmt schon, aufzubauen. Und dann wird es eigentlich ein Parteienstreit und dann bindet man ganz andere Dinge an den Bau eines Opernhauses, so als wenn man so ein Erpressungsteil, da nimmt man so die Kultur als Geisel und sagt, ja, wir lassen dich wieder frei, wenn wir noch Wohnungen kriegen. Also man denkt, wo ist die politische Kultur geblieben, Leute?
Ja, und so, also, es kommt dann wieder so, als das kann man sich da nur leisten, auch erstmal so, das kommt dann wieder ganz zum Schluss als Sahnehäubchen und dann kommst du sofort wieder in diese Richtung, ja, das ist ja nur was für Elitäre, das ist ja, oder was Elitäres, das ist nur was für die Upper Ten und so, ja, also dann bist du sofort wieder in diesen alten Klischees drin. Und das finde ich auch schade
ist ganz
und gefährlich, auch wenn dann diese, ich sag mal, zum Beispiel AfD oder rechte Flügel anderer Parteien dann plötzlich sowas instrumentalisieren. Ne? Also, und das sind ja wirklich dann populistische Das ist ja eine Steilvorlage.
Ja, genau. Und wie gesagt, ich war gestern mit Malte Böcker beim Italiener in Wuppertal essen. Und da hat er auch darüber geredet und wir haben so ein bisschen über die Verrohung von Gesellschaft und so geredet. Und er hat auch gesagt, naja, uns fehlt eigentlich so die Kultur als Begegnungsraum. Die wird auch schon wieder nicht mehr wahrgenommen und wird auch zum Kampfmonopol. Und eigentlich müssten wir doch da investieren, weil wir da auch miteinander lernen könnten. Und ich glaube, so gedacht macht das dann auch wieder Sinn. Tatsächlich, wir müssen uns Kultur leisten, um in einer Gesellschaft wieder irgendwie zusammenwachsen zu können, um Diskussionsvorbilder zu kriegen, um eine Möglichkeit zu haben, jenseits dieser Fronten in der Realpolitik Ästhetiken zu diskutieren. Ich glaube, dass eine Gesellschaft, die heile ist, immer anfängt mit Bildung und mit Kultur. Ja? Mhm. Und wenn wir darin nicht investieren, dann brauchen wir den ganzen Rest auch nicht. Ja?
Aber also, Axel, da erinnere ich dich kurz mal.
Mit dem sozialen Wohnungsbau anzufangen, ist natürlich als Notlage richtig, aber das hilft alles nichts, wenn wir keine Orte der Begegnung haben.
Ja? Das stimmt. Wobei jetzt das ganze Wohnungsthema auch nochmal ein ganz anderes wäre. Ne? Da ist ja auch einiges im Argen mit Wohnraum schaffen und so weiter. Ja. Das ist aber gar nicht unser Thema. Aber ich erinnere nur kurz mal daran, das, was du sagst, gebe ich dir an alles oder sage ich zu allem ja, 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 sehe ich ganz genauso. Letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, als wir die Ergebnisse dieses Relevanzmonitors veröffentlicht haben, war genau das, was auch gefordert wurde oder was gewünscht wurde, sagen wir es mal so, von einer ganz, ganz überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung, dass Theater sich wieder als Treffpunkte verstehen für Menschen, sich öffnen und vernetzen. Da war ein Riesenthema Partizipation, da war ein riesiges Thema Zugang, dass man selber dort auch stattfindet, also dass man nicht nur hingeht, um irgendwas zu konsumieren, so eine Art hochkulturellen Musentempel. Und ich habe das ist mir diese Woche auch nochmal so präsent geworden, weil ich letzten Sonntag digital zugeschaltet war bei einer Session auf einem Panel oder in einem Workshop beim Deutschen Orchestertag, der in Berlin stattgefunden hat. Und da ging es eben genau nochmal darum, was denn die Ergebnisse dieser Studie für die Orchester bedeuten oder wie die das spiegeln oder was die Erfahrungen in der Zwischenzeit sind. Nächstes Jahr, ich meine, Stichwort Monitor, der soll ja, wir haben ihn 23 gemacht, der nächste ist 25, also kommendes Jahr dran, ungefähr in einem Jahr. Und dann ist 27 nochmal einer geplant. Da müssen wir mal schauen. Aber was hat sich in der Zwischenzeit getan? Und ich glaube, ich habe jetzt ein paar Zahlen präsentiert. 85% wünschen sich, dass zum Beispiel Hobby-Theatergruppen auftreten können in Theatern. Oder waren es 85? Waren es 76? Frage mich nicht. Aber auf alle Fälle.
Ja, viele.
Viele, ja. Also deutlich, eine ganz große Mehrheit. Sowas.
Ja.
Ja, also dass man.
Genau, aber das Problem ist, glaube ich, tatsächlich genau das gleiche wie mit der Bildung. Ich glaube, wenn jeder, den du fragst, wird sagen, Kultur ist wichtig, hat der Relevanzmonitor ja auch gezeigt. Jeder, den du fragst, wird sagen, Bildung ist die Grundlage einer Gesellschaft. Und trotzdem wird weder mit Bildung noch mit Kultur eine Wahl gewonnen. Ja? Also das ist wirklich ein Problem. Also wir einigen uns eigentlich, dass das Grundsäulen von Mitmenschlichkeit sind und trotzdem funktioniert es nicht. Übrigens auch, wenn die Kultur selbst unglaubwürdig wird. Ich war auch in meinem Orchestertag vor 2 Jahren, da musste ich erdulden, wie Frau Lemke-Matt, weil eine Hymnesrede auf Theodor Kurenzis gehalten hat und das alles gar nicht so schlimm ist. Und heute laden sie Oksana Liniew ein beim Orchestertag und sagen, wir sind ja für Ukraine. Wo man denkt, auch Leute, ihr hört auch den Schuss nicht, ihr seid doch wenigstens mal selbstkritisch mit euch. Ja? Also wo ich auch wirklich denke, ihr seid einfach 2 fucking Jahre zu spät hinter der Welt hinterhergelaufen. Und wenn das die Klassik ist, dann habt ihr auch echt eure Schüsse verpennt, lieber Herr Mertens. Grüß Gott, Servus, guten Morgen.
Also Herrn Mertens bin ich jetzt nicht begegnet, nicht digital. Ich muss aber sagen, dass in dieser Workshop-Session, die wir da hatten, waren wirklich einige Vertreter und Vertreterinnen von deutschen Orchestern, vor allem aus dem Management. Es war eine unglaublich gute Diskussion, sehr anregend mit Best-Practice-Beispielen oder was bei wem funktioniert, was wie. Also fand ich sehr, sehr inspirierend und sehr ohne jedes Drama geführt und fand ich ganz toll, muss ich wirklich sagen. Also ich kann natürlich jetzt nicht sehr das gut. ganze Wochenende beurteilen, aber das war also auf keinen Fall verschwendete Zeit.
Ja, vielleicht merken Sie einfach auch so langsam, dass es wirklich 11:55 ist, ja, dass man da was tut.
Ich glaube, es gibt in der Fläche, Axel, ich meine, klar können wir uns über Gerald Merz oder wen auch immer können wir uns lustig machen oder aufregen oder so, ja. Aber in der Fläche gibt es wahnsinnig viele Leute, die unglaublich viel bewegen. Ja?
Absolut, also, absolut.
Und gerade da ist mir nochmal aufgefallen, wie vielfältig diese Orchesterlandschaft ist auch. Und mit freien Orchestern, mit Orchestern in strukturschwachen Regionen, die sich mit Musikschulen zusammentun und da Synergieeffekte schaffen und so weiter. Ich bin so cool. Ja, also weißt du, was man, da wären wir wieder bei unseren Perlen der Provinz, die wir übrigens auch schon lange nicht mehr hatten. Und das, sind so Sachen, weißt du, wenn dann Geld.
Wuppertal.
Sag mal, wie viel kriegst du vom Stadtmarketing Wuppertal? Wie oft musst du das jetzt noch erwähnen? Können wir das? Ja.
Schwimmoper, Wuppertal, ja. Schwebebahn,
ja, richtig.
Herrenboutique, Papst.
Oh, ja, nein, aber vielleicht noch, um abschließend den einen Satz zu sagen, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit wäre, solche Gelder, die für Sanierungen von Opernhäusern da in ich weiß nicht, wie vielstelligen Millionenbeträgen dann bewilligt oder freigegeben werden, vielleicht auch an solche Bedingungen mal zu knüpfen. Ich will nicht sagen inhaltliche, weil die Kunst ist frei, aber wie man ein Haus in die Gesellschaft hinein öffnet, also dass vielleicht auch zusätzlich mal solche Konzepte vorgelegt werden, da das ja übrigens auch baulich unterstützt werden kann, sowas, ja? Und wir hatten es ja irgendwann mal mit dem Theater Basel und verglasten Probebühnen zum Beispiel.
Klar, ja genau. Und im offenen Foyer. Genau.
Ja.
Um vielleicht da auch nochmal abzuschließen, dass die Musik und die Kultur durchaus relevant sind, habe ich zwei Beispiele aus dieser Klassikwoche. Ich habe telefoniert für Backstage Classical, diese neue Seite, die ich gemacht habe, mit Olaf Manninger. Das ist der Vorstand der Berliner Philharmoniker. Die waren in Georgien mit Lisa Batjaschwili und haben das Europakonzert gespielt. Und ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast, haben wir auch auf der Seite. Wahnsinn, was die Menschen in Georgien bei dem Konzert der Berliner Philharmoniker ausgeflippt sind, europäische Fahnen geschwungen haben. Also gerade jetzt dort mit diesen Repressalien und mit den repressiven Gesetzen à la Russland, die dort durchgesetzt werden sollen, wurden die Berliner Philharmoniker und Lisa Batjaschwili wie Hoffnungsträger von Demokratie und Freiheit gefeiert mit Musik. Ja, also das war, müsst ihr euch mal angucken, was da los war im Konzertsaal nach diesem Konzert. Also wirklich Kultur als Statement für eine freie und offene Gesellschaft, die gerade kämpft gegen repressive Gesetze in Georgien. Und das Zweite, auch habe ich gestern auch für die Seite geredet mit Ren Reis, hatten wir ja auch schon mal im Podcast, die selbst Soldatin in Israel war und die nochmal erzählt, wie die Kultur in Israel wichtig ist, um einfach auch eine Identifikation zu schaffen und eine Herkunft zu schaffen. Das zeigt einfach, dass Kultur eine ganz wichtige Triebkraft ist. Und letzter Satz, ich war vorgestern in Beethovenhaus in, nicht Wuppertal, Bonn, da ist eine Ausstellung Bernsteins Beethoven. Und die zeigt, dass Leonard Bernstein schon in den 80er Jahren, also in den 1980er Jahren, in Israel war, mit palästinensischem Orchester geprobt hat. Also eigentlich das macht, schon immer gemacht hat, was Daniel Barenboim dann weitergeführt hat. Mhm. Und die Konflikte waren die gleichen. Und immer war auch die Musik da und hat sich angeboten als auf jeden Fall Form der Kommunikation und des Miteinanderredens und der Aufrechterhaltung gemeinsamer Werte, Menschenrechte.
Total,
ja. Und das klingt vielleicht total pathetisch, was ich jetzt sage. Aber wenn wir das als Gesellschaft, die überall gerade zerstritten ist, die nicht mehr miteinander reden kann, wenn wir das jetzt auch noch aufgeben, ja Gott, dann gute Nacht, Lisette. Ja, das dürfen wir nicht machen. Und dafür finde ich, also dafür möchte ich jedenfalls kämpfen, ja, dass wir diese Gemeinsamkeit wenigstens noch haben, auf der wir alle miteinander reden können.
Was für ein schönes Schlusswort. Und eine Zusammenfassung der heutigen Episode wäre: öffnet die Häuser.
Amen and Shalom.
Öffnet die Häuser, redet miteinander und gebt den Künstlern Raum für ihre Entwicklung. Kann man das so sagen?
Haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.
Tschüss, Axel.
Liebe Grüße aus, warte mal, wo bin ich denn? Wuppertal. Heute Abend, wir nehmen ja auf, Transparenz, wir nehmen ja auf am Donnerstagmorgen. Heute Abend, Donnerstagabend, bin ich dann schon wieder in Dortmund und da gucke ich Konvitschnis Rheingold an.
Ach, cool. Ich will nächstes Jahr machen Sie den ganzen Ring.
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich so ein Déjà-vu meiner Studentenzeit erlebe, weil ich glaube, Konvitschny, im Gegensatz zu mir, hat sich, glaube ich, Herr Konvitschny nicht so weiterentwickelt. Aber vielleicht ja auch doch. Also, keine Ahnung, erzähle ich euch nächstes
Mal. Ich mochte Peter Konvitschny unglaublich gerne. Ich habe den im Studium erlebt als Regisseur. Der hat er bei uns teilweise so Masterclasses gemacht. Und ich mag auch seine Inszenierungen, also das, was ich gesehen habe. Ich beneide dich, ich freue mich auf den Ring nächstes Jahr. Ich glaube, das ist ja dann komplett in Dortmund, genau. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin Korrekt. Heute Abend ich glaube, Leonardo da Vinci Institut bei einer Vernissage.
Lebt er noch?
Ja, du, der lebt noch. Mhm. Ja. Und
Lenny.
Ja, Lenny da Vinci. Und das ist interessant, weil es gibt ein niederländisches kunsthistorisches Institut in Florenz, was die Verbindungen, die kunsthistorischen Verbindungen der Niederlande und Italien natürlich stark im Fokus hat. Und da gibt es irgendwie, also in diesem Rahmen ist eine Vernissage von zeitgenössischer Kunst, was hier wirklich auch ein bisschen unterrepräsentiert ist in dieser ganzen Stadt. Also es ist sehr museal. Ich bin sehr gespannt.
Warum?
Und hier auf eine Vernissage zu gehen. Und der Direktor dieses Instituts, ein Niederländer, hat einen schönen Namen, Professor Dr. Michael Quackelstein.
Hey, Herr Quackelstein.
Ich habe gedacht, das ist so eine Figur aus Räuber Hotzenplotz oder sowas. Was ist
auch ja, da Tintin hier, Timo Struppi, Professor Quackelstein.
Quackelstein, ja genau, aber er ist bestimmt sehr nett. Also ich bin gespannt.
Warum schaffen wir es nicht, wenn wir ein moralisch großes Schlusswort haben? Ja? Warum schaffen wir beide es nicht dann einfach zu sagen Tschüss? Ja? Jetzt müssen wir beide noch unsere Geschichten erzählen. Aber es ist eigentlich auch ganz schön.
Ja, weil wir einfach.
Wir grüßen heute mal Professor Quackelstein.
Ja, wir sind einfach nicht staatstragend genug. Wir sind einfach nicht seriös. Das ist ja der unseriöse Klassik-Podcast.
Ja? Deshalb gehe ich jetzt hier auch raus. Tschüss.
Tschüss.